Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Cliffhanger im Bulli, das ist der Titel dieser Kostprobe von heute, vom 31. Juli 2025. Sie stellt das neue Buch des saarländischen Autors Ralf Schock vor und die umfangreichste und auch spannendste Erzählung daraus, die Ihnen Ralf Schock gleich selbst vorlesen wird. Doch zunächst einige Sätze zu ihm selbst. Ralf Schock wurde 1952 in Ottweiler im Saarland geboren. Nach dem Zivildienst hat er in Saarbrücken Germanistik und Philosophie studiert. Von 1977 bis 1984 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität des Saarlandes, wo er über Gustav Regler promoviert hat. Von 1987 bis 2017 war er Literaturredakteur beim Saarländischen Rundfunk, zuletzt Leiter der Literaturredaktion. In dieser Funktion hat er sehr viele Gesprächssendungen mit Autorinnen und Autoren und zu literarischen Themen geführt. Und er hat zahlreiche literarische, journalistische und wissenschaftliche Bücher und Beiträge veröffentlicht. Er ist Herausgeber der Buchreihen Spuren und Abiturreden, Mitherausgeber der Gustav Regler Werkausgabe und vieler weiterer Werke. Eine ausführliche Bibliografie finden Sie auf der Webseite dieser Kostprobe von podcastliteratur.de. Höchste Zeit, dass er selbst zu Wort kommt. Zunächst erzählt er Ihnen, wie sein neues Buch Interne Ermittlungen zustande kam und was es darin gibt. Und dann liest er daraus die Erzählung Die Abkürzung, mit der das Buch beginnt. Erschienen ist es übrigens im Verbrecherverlag.
Hallo Theo. Ja, du hast recht. Einige der Erzählungen in dem Band Interne Ermittlungen sind tatsächlich vorher in Zeitschriften erschienen. Also einige zum Beispiel in Sinn und Form, andere in der Zeitschrift Der Park, wieder andere im Streckenläufer dieser saarländischen Literaturzeitschrift, aber auch in den Horen oder in anderen Zeitschriften. Als ich den Titel gefunden hatte, Interne Ermittlungen, war ich sehr froh, denn es ist genau das, was der Titel sagt, steckt in diesen Texten, in diesem Bändchen, in diesen Erzählungsbändchen. Es sind Recherchen oder Ermittlungen sozusagen in meinem internen Umfeld. Das kann meine eigene Person sein, das können meine Eltern sein, das können Verwandte sein, das können Freunde sein. Also auch Begegnungen mit Schriftstellern und so weiter, die mich sehr geprägt haben. Ich musste natürlich da recherchieren und einiges rauskriegen noch. Ich hatte dann, nachdem der Titel feststand, Interne Ermittlungen, in der Deutschen Nationalbibliografie nachgesehen, ob es diesen Titel schon gibt. Und den gibt es zwar schon mit Ergänzungen, also Interne Ermittlungen in Bezug auf Korruption oder Interne Ermittlungen in Bezug auf GmbHs und so weiter, aber nicht den reinen Titel Interne Ermittlungen, den gibt es bisher nicht. Die Texte sind in den letzten, würde ich sagen, vier, fünf Jahren erschienen. Die sind auch in diesem Zeitraum etwa entstanden. Also da sind keine Texte drin, die noch aus den 70ern oder aus den 80ern stammen. Einige der Erlebnisse der Geschichten sind damals geschehen, ja, zum Beispiel der Absturz des VW-Busses in Jugoslawien, aber geschrieben worden sind sie später. Die Geschichten sind autofiktional. Ich hatte das auch dem Verleger vorgeschlagen, aber der war strikt dagegen. Er sagt, autofiktional liest man inzwischen bei jeder zweiten oder dritten Veröffentlichung. Aber es ist natürlich auch eine Plattitüde, denn das Allermeiste, was Autoren schreiben, ist autofiktional. Das heißt, die Geschichten gehen von einem autobiografischen Kern aus, von einem tatsächlichen Erlebnis. Und um dieses Erlebnis herum oder neben diesem Erlebnis oder die Interpretation dieses Erlebnisses ist dann fiktiv. Ja, das ist sozusagen der Fantasie und dem geschuldet, was sich die Autoren, was sie daraus Literatur machen. Denn es ist ja nicht so, dass jedes Ereignis, auch wenn es noch so spektakulär ist, von sich aus, sagen wir mal, literarisch interessant ist. Spannend wird es, wenn man daraus wirklich Funken schlagen kann, derart, dass die Geschichte auch andere Menschen interessiert, andere Menschen begeistert, andere Menschen sie nachvollziehen können. Und das ist ja bei reinem Tagebuchschreiben in der Regel nicht der Fall. Es gibt natürlich Tagebuchautoren, deren Einträge man mit Faszination und Begeisterung liest, aber das meiste, was sich sozusagen als autofiktionale Literatur bezeichnet, ist genauso entstanden. Man hat einen bestimmten autobiografischen Kern und um diesen Kern herum imaginiert man oder fantasiert man weitere Ergänzungen. Ja? Also zum Beispiel bei dieser Erzählung mit diesem Absturz in Jugoslawien, das sind mehrere Eindrücke zusammengeflossen. Also auch mehrere Reisen. Der Absturz hat tatsächlich stattgefunden, aber bestimmte Begegnungen oder bestimmte Details in dieser Geschichte waren aus anderen Reiseerlebnissen herausgezogen und wurden dann von mir in diese Geschichte hineinmontiert. In meiner Zeit als Literaturredakteur beim Saarländischen Rundfunk über immerhin 30 Jahre von 1987 bis 2017 bin ich in der Tat einer ganzen Reihe von sehr interessanten, spannenden Persönlichkeiten begegnet. Aus einigen dieser Begegnungen haben sich auch tatsächlich Freundschaften entwickelt, die auch über die Zeit beim SR darüber hinaus Bestand haben. Also wir haben Kontakt, schreiben uns oder manchmal besuchen wir uns auch. Das, was da jetzt in diesem Bändchen an Porträts über bestimmte Autoren zu finden ist, das sind Leute, die mich sehr interessiert haben, die mich sehr beeindruckt haben. Es sind aber auch Porträts von ganz unbekannten Menschen, zum Beispiel von einem Freund aus meiner Ersatzdienstzeit, also Anfang der 70er Jahre, der Selbstmord begangen hat. Und er hat gebeten, dass ich ihn nochmal besuche in Bonn. Und ich konnte aber nicht sofort kommen wegen einer Prüfung in, was weiß ich, Philosophie oder Linguistik oder so. Und ich sage, ich komme in 3 Tagen. Ich komme samstags. Und er hat mich mittwochs angerufen. Ich bin samstags hingefahren. Und da hat er sich schon umgebracht. Lag da in seinem Schlafsack oben auf dem Speicher. Und das ist ein ganz schlimmes Erlebnis und ganz schlimme Erfahrung. Man darf einem Freund, der in Not ist, keinen Aufschub geben. Also man muss sofort reagieren. Das habe ich auch versucht beizubehalten, aber es ging damals nicht. Ich musste diese Klausur schreiben. Und zu deiner Gretchenfrage, also dass ein Literaturredakteur, der selbst sozusagen literarisch anfängt zu schreiben, dass der eigentlich nur verlieren kann, weil es im Vergleich zu den Autoren immer schwächer ist, sehe ich so nicht. Ja? Also es gibt natürlich auch von Autoren, von sogar von bekannten Autoren, unglaublich schwache Texte, ja, in jeder Hinsicht, konzeptionell, inhaltlich, ästhetisch, wie auch immer. Und dass man sozusagen als Literaturredakteur sofort da auf verlorenem Posten steht und keine Chance hat, sehe ich so nicht, ja. Es geht um die Qualität des Textes, ja, und ob die spannend ist, ob die gelesen wird, ob die jemand anderem was sagt, einem anderen Menschen. Das ist das Entscheidende, nicht wo der Autor herkommt, ob er Literaturredakteur, Literaturkritiker, Schriftsteller oder Bademeister ist, ja, das ist egal. Wenn einer was zu erzählen hat und es gibt anderen Menschen was, dann hat er jedes Recht, diese Geschichten zu schreiben. Lieber Theo, jetzt kommt meine Erzählung, die Abkürzung. Die Abkürzung, eine jugoslawische Erzählung für Anfried Astel. You have a better road map than I have. Ein paar Tage zuvor waren das ihre ersten Worte gewesen, am Rande einer kleinen Landstraße zwischen Split und Dubrovnik. Kein Wagen hatte gehalten, obwohl wir die einzigen Tramper waren. Weil sie meine bisherige Route hatte wissen wollen, war ich mit dem Finger auf der auseinandergefalteten Karte an der Adriaküste entlang gefahren. Und wie aus Versehen hatte sie dabei ihren Zeigefinger auf meinen gelegt. Sie hieß Barbara, war Mitte 20 und Lehrerin an einer Schule in Pennsylvania und zum ersten Mal in Europa. Nach ein paar gemeinsamen Tagen in Zaftat wollten wir weiter nach Griechenland. Zuerst lief es gut, doch jetzt, in Ulcini, saßen wir fest. Nach fast 3 Stunden in drückender Sommerhitze bremste ein VW-Bus. 4 junge Leute aus Köln, 2 Männer und 2 Frauen, die in die Türkei wollten. Der schnellste Weg von Südjugoslawien in die Türkei hätte quer durch Albanien geführt. Doch Anfang der 70er Jahre brauchte man dafür ein Visum. Die Schnellstraße, die Albanien weiträumig umfuhr, wäre ein gewaltiger Umweg gewesen. Auf der Suche nach einer anderen Route entdeckten wir eine hinter Podgorica abzweigende kleine Straße, auf der Karte nur ein dünner schwarzer Strich. Sie führte quer durch die albanischen Alpen, ganz nah um den Nordzipfel des verbotenen Landes herum und war, laut Legende, ungeteert. Nach etwa 80 Kilometern mündete sie auf die Autobahn von Pec nach Skopje. Dass sie nicht asphaltiert war, sollte, wie sich bald herausstellte, nicht ihr einziger Mangel sein. Denn je höher sich die Passstraße in Serpentinen ins Gebirge hinaufschlängelte, desto unwegsamer wurde sie. Schon nach ein paar Kilometern glich sie eher einem Wirtschaftsweg, der offenbar nur selten von Autos, meist aber, wie die tiefen, eingetrockneten Spurrillen zeigten, von Traktoren und Eselskarren befahren wurde. Der Weg war holprig und übersät von Geröll. Alle paar Meter wechselten tiefe Schlaglöcher mit breiten Mulden oder vom Regen ausgewaschenen Querrinnen. Immer wieder setzte der Bus auf und kratzte mit hässlichem Knirschen über Steine. Neben der Piste abgerissene Äste und Felsbrocken. Meist kamen wir nur im ersten Gang vorwärts und schafften kaum mehr als 10 Kilometer in der Stunde. Fast ununterbrochen ging es auf dem stets schmaler werdenden Feldweg bergauf. Kein Fahrzeug kam uns entgegen, nicht einmal ein Eselskarren. Und weit und breit kein Mensch. Als es dämmerig wurde, suchten wir eine kleine Bucht für den Bus und rollten auf einer Wiese unsere Schlafsäcke aus, die am nächsten Morgen feucht und schwer waren vom nächtlichen Tau. Eine kreisende Flasche Slivovitz sorgte für gute Stimmung. Auf einem kleinen Feuer kochten wir Spaghetti und Tomatensauce. Wegen der Kälte behielten wir im Schlafsack die Jeans an und zogen einen dicken Pullover über. Die Milchstraße war ein leuchtendes Band am klaren Nachthimmel, irgendwo in der Höhe der helle Schrei eines Raubvogels. Barbara schenkte ich den Stern im Zentrum der beiden Schenkel von Cassiopeia. Am nächsten Morgen bat eine der beiden Frauen, die sich am Kauf des Busses beteiligt hatte und kurz vor der Führerscheinprüfung stand, ein paar Kilometer zu fahren. Die Gegend sei abgelegen, eine Polizeikontrolle unwahrscheinlich und man komme sowieso nur im Schritttempo vorwärts. Und Gegenverkehr gäbe es ja auch nicht. Die anderen waren einverstanden. Ihr Freund, der bisher meist gefahren war, nahm neben ihr Platz. Wir vier anderen saßen auf den Bänken im Fond einander gegenüber. Es gab keine Probleme. Sie fuhr langsam und sehr vorsichtig. Es ging immer weiter bergauf. Die Vegetation wurde spärlicher. Die wenigen Buchen- und Tannenwälder hatten wir längst hinter uns gelassen. Vereinzelte Krüppelkiefern säumten den Weg. Schließlich gab es nur noch dorniges Gestrüpp, das sich, vom Wind zerzaust, in Felsspalten festkrallte. Auf der linken Seite, direkt neben dem Bus, stiegen die Felswände schroff in die Höhe. Auf der anderen Seite der Abgrund. Vor uns, oberhalb der Geröllfelder, an den schattigen Flanken der Berge, lag Schnee. Aus einer darunterliegenden Felsspalte schoss in einem weißen Gischtbogen Schmelzwasser. Auf der ganzen Strecke gab es nicht die geringsten Schutzvorrichtungen. Selbst die gefährlichsten Stellen waren weder durch Planken noch Eisenketten oder Pfosten gesichert. Oft sah man, wenn der Bus um eine der engen Kurven fuhr, tief unten grüne Täler, durch die sich kleine Bachläufe schlängelten. Plötzlich bog wenige Meter vor uns ein Wagen um eine Felsnase. Der Beifahrer rief, »Hey, schaut mal, der ist aus Köln, nicht zu fassen, und das hier!« Die Fahrerin nahm das Gas weiter zurück. Nur im Schritttempo ruckelten wir vorwärts. Auch das andere Auto, ein dunkelgrüner Ford, bremste ab und wich so weit wie möglich zur Felswand hinaus. Aber es reichte nicht, die Piste war zu eng, um aneinander vorbeizukommen. So lenkte unsere Fahrerin den Bus noch ein wenig weiter nach rechts. Ganz vorsichtig glitten die beiden Wagen nun aufeinander zu. Auch in dem anderen Auto saßen junge Leute, sie winkten ebenfalls. Allgemeines Gejohle im Bus, aus Köln, hast du gesehen, und das hier am Ende der Welt. Heftiges Hupen aus beiden Autos. Sollten wir anhalten, einen Slivovitz mit ihnen trinken, vielleicht gab es gemeinsame Bekannte. Langsam und vorsichtig glitten die beiden Autos aneinander vorbei. Alle, auch die Frau am Steuer, schauten dem anderen Wagen nach, der jedoch keine Anstalten machte, anzuhalten. Laut hupend rollte er weiter und verschwand nach ein paar Metern hinter der nächsten Kurve. Unterdessen war das rechte Vorderrad des Busses um ein winziges über den Rand der Böschung geraten. Ein kurzer Schreckensruf des Beifahrers, der an das Lenkrad griff, es hart nach links drehte und die Handbremse hochriss. Nun machte das Heck einen kleinen Hüpfer nach rechts, so dass auch das Hinterrad über den bröckelnden, unbefestigten Rand geriet. Die Fahrerin saß starr, ein Moment erschrockener Stille. Wie in Zeitlupe neigte sich nun der Bus sachte zur Seite. Einen Augenblick schien es, oder war es bloß die verzweifelte Hoffnung, als würde der Wagen so verharren, beide Räder über dem Abgrund. Doch dann begann alles nach rechts, zuerst zu gleiten, dann zu fallen. Taschen, Rucksäcke, Kleider, Bücher, Flaschen, Schlafsäcke, der Gaskocher, Konservendosen, der Werkzeugkasten. Und obwohl wir uns irgendwo festzukrallen suchten, rutschten auch wir, Gurte gab es noch keine, auf die rechte Seite. Langsam, ganz langsam neigte sich der Bus weiter, kippte dann mit einem harten Aufschlag auf die rechte Seite und schrammte langsam in die Tiefe. Ich hatte auf der hinteren Bank neben der Schiebetür gesessen, jetzt lag ich begraben unter einem wüsten Durcheinander. Ich bekam kaum Luft, mein Arm schlug nach vorne, die Hand geriet an den Griff der Sitzbank, an der ich mich festklammerte. Wir schlitterten abwärts, mein Kopf gegen die Seitenwand des Busses gepresst. Direkt neben dem Ohr das Geräusch von über Stein kratzendem Metall. Die Schlucht, die hinabzurutschen wir begannen, war mehrere hundert Meter tief. Plötzlich ein heftiger Schlag. Offenbar war der Bus gegen einen Felsvorsprung geprallt und kippte nun nach vorne über das Dach. Alles und alle stürzten über und durcheinander. Immer noch schrie niemand, nur lautes Krachen, helles Schaben, splitterndes Glas. Plötzlich ein Gesicht mit weit aufgerissenen Augen vor mir, das gleich wieder verschwand. Wo war oben, wo unten? Dann erneut ein Stoß, doch um ein geringes sanfter als der vorherige. Und ein Krachen und ein seltsames Rauschen, so als ob der Bus von einer riesigen Faust hin und her geschüttelt würde. Dann eine seltsame, fast bedrohliche Stille, unwirklich und unbegreiflich. Immer noch kein Gefühl für oben und unten, für links und rechts und für das, was gerade geschehen war. Doch plötzlich nicht mehr eingeklemmt. Ich versuche, Arme und Beine zu bewegen, den Kopf zu drehen, noch immer kein Laut im Bus, bloß der Sturz war auf unerklärliche Weise aufgehalten. Und nach ein paar Augenblicken der Überraschung und Orientierung schien, trotz des Chaos um uns herum, alles wieder normal. Der Wagenhimmel war oben, da, wo er immer gewesen war und wo er zu sein hatte. Oder war es eine Täuschung? Nein, der Bus hatte offenbar wieder seine richtige, seine übliche Position eingenommen. Doch was war geschehen? Noch immer sprach niemand. Vor dem intakt gebliebenen Seitenfenster der Schiebetür eine dichte Wand aus Grün, Blätter und Geäst, auch vor der Windschutzscheibe. Wir stecken, begreife ich langsam, mitten in einem Baum. Der Bus hängt offenbar in seiner Krone mit den Rädern nach unten, sanft schaukelnd bewegt er sich hin und her. Ich zerre an der Schiebetür, sie klemmt, doch mit einem kräftigen Ruck kann ich sie zurückziehen, Zweige schlagen mir ins Gesicht, ich taste nach einem etwas dickeren Ast, halte mich daran fest, suche einen anderen Ast für den Fuß und ziehe mich aus dem Bus. Unheimliche Stille, auch kein Motorengeräusch mehr. Ich rufe, und es ist der erste Laut seit dem Sturz, dreh den Zündschlüssel um, denn ich fürchte, Benzin könne über den heißen Motor laufen und das Ausschalten der Zündung würde dies verhindern. Nacheinander beginnen nun auch die anderen, sich aus dem Chaos zu befreien und herauszuklettern. Durch die Schiebetür zuerst Barbara und dann die beiden, die hinten saßen. Aus der Beifahrertür zwängen sich die anderen heraus. Wir bewegen uns äußerst vorsichtig, denn sobald sich jemand aus dem Bus herauswindet, schaukelt er hin und her. Schließlich sitzen wir zu sechst in der Spitze des Baums, die vier zuletzt Ausgestiegenen in gleicher Höhe wie der Bus, Barbara und ich einige Äste darunter. Um uns abgerissene oder vom Bus eingeklemmte Zweige, tief unten das grüne Band eines kleinen Flusses. Einer beginnt hinunterzuklettern, die anderen folgen. Auf den untersten Ästen verharren wir, gut 2 Meter über dem Hang. Eine der Frauen beginnt zu weinen, eine andere Panik in der Stimme. Es sind die ersten Worte seit dem Unfall, stöhnt. Sie schaffe es keinesfalls, da hinunterzuspringen. Ihre Beine zitterten entsetzlich. Barbara ist bleich im Gesicht, ihre linke Hand blutet. Wir müssen sofort unter dem Bus weg, rufe ich. Er kann auf uns fallen oder in Brand geraten. Und springe. Unten suche ich festen Stand, drücke den Rücken gegen den Stamm und helfe den anderen herunter. Zuletzt schafft es mit Hilfe von allen auch die Frau mit den noch immer zitternden Beinen. Auf allen Vieren kriechen wir den Hang hinauf, krallen uns an Wurzeln und Steinen fest. Oben, auf dem Weg, sehen wir uns fassungslos an, umarmen einander. Dem Beifahrer tropft etwas Blut ins Gesicht von einem kleinen Riss über der Augenbraue. Fast alle haben Schürfwunden oder Quetschungen durch das herumstürzende Gepäck. Und dann erfassen wir das ganze Ausmaß unseres Desasters und unseres Glücks. Denn links und rechts auf dem ganzen Abhang kein weiterer Baum zu sehen, nur einer, unser Baum, ein etwa 15 Meter hoher Ahorn mit einem dicken Stamm. Ein Solitär, fest im Gestein verwurzelt und in seinem Wipfel, etwa 20 Meter unterhalb des Wegs, die linke Fahrzeugseite vom Baum abgewandt, der vordere Wagenteil von Blättern und Zweigen bedeckt, die beiden Hinterräder in der Luft, unser Bus. Verloren im Gebirge, ohne Gepäck, ohne Essen, ohne Schlafsack. Ich mache den Vorschlag, zunächst den Motor kalt werden zu lassen, um dann zu versuchen, das Notwendigste herauszuholen. Nach etwa einer Viertelstunde klettern wir zu zweit zu dem Bus hinauf, wagen aber nicht hineinzusteigen, weil er bei jeder Gewichtsveränderung zu schwanken beginnt. Vorsichtig greifen wir nach allem, was wir von der Seitentür aus erreichen können. Abends gibt es Ravioli aus der Dose, die Stimmung ist angespannt, schwankt zwischen Verzweiflung und Euphorie. Um uns zu wärmen, zünden wir ein Feuer an, schauen lange schweigend in die Flammen. Immer wieder klagt sich die Fahrerin wegen ihrer Unachtsamkeit an. Ihr Verhalten sei unfassbar leichtsinnig gewesen und ganz und gar unentschuldbar. Mehrmals beginnt sie zu weinen, doch dann nehmen wir sie in den Arm und trösten sie. Das Wichtigste sei doch, versichern wir ihr und uns, dass wir überlebt hätten und dass niemand ernsthaft verletzt sei. Aber was hätte nicht alles passieren können, wirft sie ein, wenn unser Baum nicht gerade hier, ausgerechnet hier, gestanden hätte. Dutzende Male hätte sich der Bus überschlagen, bis er unten im Tal aufgeschlagen wäre. Niemand hätte das überlebt. Auch der Beifahrer macht sich Vorwürfe, weil er seine Freundin ans Steuer gelassen hat. Irgendwann aber überwiegt die Erleichterung, den Unfall auf so unwahrscheinliche Weise überlebt zu haben. Wir überlegen, einen Abschleppdienst zu benachrichtigen. Doch auf den ersten Kilometern des Passes haben wir nur einige vereinzelte Häuser gesehen. Kaum anzunehmen, dass wir weiter oben eine Tankstelle oder eine Werkstätte finden würden. Es bleibt nichts als zu warten, dass irgendwann jemand vorbeikommt. Und zum zweiten Mal im Gebirge zu übernachten, auf einer schmalen Wiese einige Meter oberhalb des Wegs. Es ist erheblich kälter als in der Nacht zuvor. Ein eisiger Wind streicht von den Bergen herunter. Barbara und ich verbinden unsere Schlafsäcke mit den Reißverschlüssen, versuchen uns aneinander zu wärmen. Morgens ist alles klamm. Einer von uns steht immer unten am Weg und hält Ausschau, ob jemand vorbeikommt. Und wirklich, irgendwann am späten Vormittag, ein zuerst entferntes, dann immer lauter werdendes Knattern, das sich von oben nähert. Ein älterer Mann auf seinem Moped. Wir laufen den Weg hinunter, winken ihm zu, er hält an und wir zeigen auf den Bus im Baum und versuchen ihm zu erklären, dass wir einen Abschleppwagen brauchen. Er nickt, schaut, bevor er weiterfährt, noch einmal zu dem Bus hinunter, muss plötzlich lachen, schüttelt den Kopf und fährt weiter. Wir warten, horchen und halten Ausschau nach dem Abschleppwagen. Doch der Tag vergeht, nichts geschieht, auch sonst kommt niemand mehr vorbei. Abends bezweifeln wir, dass der Mopedfahrer jemanden informiert hat. Die dritte Nacht im Freien. In der Ferne heult ein Tier, es hört sich an wie ein Wolf. Gegen Mittag des nächsten Tages das entfernte Geräusch eines Motors. Dann biegt ein Wagen um die Ecke, ein Jeep mit einer Seilwinde am Heck. Der junge Mann, seiner Kleidung nach zu urteilen, ein Bauer aus der Gegend, lacht, als er den Bus im Baum erblickt und wird immer freundlicher, als er die drei Frauen bemerkt. Mit elegantem Schwung setzt er den Wagen zurück, stoppt mit dem Heck dicht neben dem Abgrund, klappt zwei metallene Stützen neben den Hinterrädern aus und zieht, den Frauen weiter zulächelnd, das Stahlkabel aus der Trommel. Behende steigt er hinab, wir helfen ihm auf den Baum und er befestigt den Haken an der Unterseite des Busses. Dann startet er den Motor der Winde. Das Seil strafft sich, doch der Bus bewegt sich keinen Millimeter. Ich fürchte, das Kabel könne reißen und warne die anderen. Alle schauen auf den Bus, doch plötzlich bewegt sich der Jeep. Über seine beiden Stützen hüpft er mit einem kleinen Bocksprung nach hinten und hängt nun selbst mit den Hinterrädern und den Stützen über dem Abgrund. Der Junge wird schlagartig bleich. Wir helfen ihm, den Haken vom Bus zu lösen, dann parkt er den Jeep ein Stück vom Abgrund entfernt. Wir legen das Seil um den Stamm einer krüppeligen kleinen Kiefer oberhalb des Wegs und befestigen es erneut am Bus. Er startet die Winde, diesmal vorsichtig und konzentriert, und nun bewegt sich doch der Bus. Rückwärts rutscht er aus dem Baum, kippt um, als er auf den Boden aufschlägt, und fällt erneut mit der rechten Wagenseite auf den Hang. In dieser Position hieft ihn die Winde nach oben. Wieder schabt und knirscht Metall über Gestein, doch es gelingt, ihn bis auf den Weg hinaufzuziehen, wo er auf der rechten Wagenseite liegen bleibt. Alle packen nun an, auch der Jeepfahrer, und gemeinsam schaffen wir es, den Bus auf die Räder zurückzukippen. Er schaukelt einige Male hin und her, jedes Mal ächzen dumpf seine Stoßdämpfer, doch dann steht er wieder auf seinen vier Rädern. Die Schäden sind erstaunlicherweise gering. Einer der beiden Außenspiegel ist abgerissen, ein Scheinwerferglas zerbrochen, über die Windschutzscheibe zieht sich ein etwa 20 cm langer Riss. Die Beifahrertür klemmt und quietscht beim Öffnen, zahlreiche Beulen auf der rechten Seite und auf dem Dach, und die gesamte Karosserie ist voller Schleif- und Kratzspuren. Zwischen beiden Achsen und unter dem Auspuff klemmen Zweige. Beim dritten Anlassversuch springt der Motor an. Die nicht sehr große Summe, die der junge Mann haben will, teilen wir. Dann räumen wir den Bus auf, verstauen unser Gepäck und setzen die Fahrt fort. Der Unfall geschah, wie wir nun bemerken, fast an der höchsten Stelle des Passes. Nach ein paar Kilometern erreichen wir eine geteerte Straße zur Autobahn Richtung Skopje. Ein paar Stunden später, in einer Parkbucht vor Thessaloniki, verließen Barbara und ich die Vier. In einer VW-Werkstatt in Istanbul wollten sie den Schaden reparieren lassen. Während der Havarie im Gebirge hatte uns zwei- oder dreimal zunächst aus sicherer Entfernung ein etwa 12-jähriger Junge beobachtet. Unklar, wo er herkam. Auf dem Kopf trug er die landestypische weiße Filzkappe, seine Füße steckten in Gummistiefeln, die beiden viel zu großen Pullover, die er übereinander angezogen hatte, waren löchrig. Verständigen konnten wir uns nicht mit ihm. Er sah immer wieder auf das Schweizer Armeemesser, das in einer Hülle an meinem Gürtel steckte und mich auf allen Fahrten begleitet hatte. Ich zeigte es ihm. Vorsichtig klappte er jedes Teil heraus und betrachtete alles genau, dann verschwand er wieder. Als alles Gepäck eingeladen war und wir uns anschickten, loszufahren, hockte er abseits auf einem Felsbrocken. Ich zögerte etwas, dann ging ich zu ihm hin, öffnete den Gürtel, streifte das Messer samt Hülle heraus, gab es ihm und sagte, obwohl ich wusste, dass er es nicht verstand, pass gut drauf auf. Er strahlte, steckte das Messer ein, winkte uns zu und verschwand. Im Herbst kehrten Barbara und ich aus Griechenland nach Deutschland zurück. Sie bewarb sich bei den amerikanischen Streitkräften im pfälzischen Ramstein um eine Stelle als Lehrerin, wurde jedoch abgelehnt. Ende November 1972 brachte ich sie nach Frankfurt, von wo aus sie in die USA zurückflog. Es war ein paar Tage nach dem Sieg Willy Brandts bei der Bundestagswahl, deren Ausgang wir noch abgewartet hatten. Am 3. Januar 1973 begann in einem Altersheim mein Ersatzdienst. Noch immer, schrieb ich ihr, schaffte ich es nicht, zu jemandem ins Auto zu steigen. Even I still cannot get into a car to a strange people, las ich in einem ihrer Briefe, die, noch ein paar Monate lang, morgens im Postfach der Ersatzdienstleistenden steckten.